BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Mittwoch wieder mit dabei sind. Wir blicken erneut auf die Automobilindustrie. Schon vor einiger Zeit habe ich mit einem Experten gesprochen zur Zukunft der Zuliefererindustrie. Das Gespräch war ausgesprochen ernüchternd, pessimistisch, doch Stand heute vermutlich sogar noch zu optimistisch, leider. Wir hören nachher nochmal rein, um besser zu verstehen, wie der strukturelle Umbruch vom Verbrenner hin zur Elektromobilität zu einem Kahlschlag in weiten Teilen der Zulieferer führt. Aktueller Anlass, sich erneut mit dem Thema Automobilindustrie zu beschäftigen, ist eine Studie des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation. Kernaussage: Alleine in der sogenannten Antriebsstrangproduktion, das ist das vom Motor bis zu den Rädern, stehen bis 2040 in Europa ungefähr 725.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Ich finde es traurig, hochrelevant, hochaktuell. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Vor allem müssen wir eine Antwort darauf finden. Und genau deshalb machen wir das heute zum Thema. Ich hoffe, Sie finden das genauso spannend und relevant wie ich. Fangen wir also an. In der vergangenen Woche veröffentlichte das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation eine Kurzstudie mit dem Titel ELAB 2040 – Wertschöpfung und Beschäftigung in der Automobilindustrie. Wie immer finden Sie einen Link zu der Studie in den Shownotes zu der heutigen Ausgabe. Betrachtet wurde der sogenannte Antriebsstrang. Der Antriebsstrang ist im Prinzip das in einem Auto vom Motor bis hin zu den Antriebsrädern. Und da hat man gesagt, wie wird sich hier die Beschäftigung und die Wertschöpfung in den kommenden Jahren entwickeln? Da man es nicht so einfach sagen kann, haben die Experten vier verschiedene Szenarien betrachtet. Das Szenario 1 bildet die aktuell gültige EU-Gesetzgebung ab, nach der im Jahr 2035 faktisch keine benzin- oder dieselbetriebenen Fahrzeuge mehr zugelassen werden dürfen. Das sogenannte Verbrennerverbot. Das Szenario 2 orientiert sich am aktuellen Vorschlag der EU-Kommission, der eine 90-prozentige CO2-Reduktion vorsieht und geringe Anteile an konventionellen Fahrzeugen erlaubt. Zum Beispiel, indem grüner Stahl verbaut wird oder eben erneuerbare Kraftstoffe verwendet werden. Das wird bei uns immer gerne mit einem Ende des Verbrennerverbotes assoziiert, ist aber faktisch nur eine geringfügige Lockerung. Szenario 3 unterstellt eine technologieoffene Regulierung, bei der bis zum Jahr 2040 noch rund 20% Verbrenner neu zugelassen werden dürfen. Szenario 4 nimmt für Europa eine Entwicklung des Antriebsstranges-Mixes an, die die globale Marktentwicklung nachempfindet. Also nicht schneller, aber auch nicht langsamer als die Welt. Das zentrale Ergebnis der Studie lautet so:
Alle Szenarien zeigen bis zum Jahr 2035 einen signifikanten Wertschöpfungsrückgang in Europa. Die Ursachen entstehen aus einer Überlagerung zweier Effekte. Erstens, ein struktureller Rückgang des europäischen Marktanteils am globalen Fahrzeugabsatz von etwa 24% im Jahr 2025 auf etwa 18% im Jahr 2040, unabhängig von der Antriebstechnologie. Zweitens, die neu entstehende Wertschöpfung bei Elektroautos reicht nicht aus, um die Verluste im Verbrennerbereich vollständig zu kompensieren. Der Wertschöpfungsrückgang vollzieht sich jedoch in den Szenarien mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Im Worst Case, der gemäß der Analyse bei der aktuellen Gesetzgebung, aber auch bei Umsetzung des Kommissionsvorschlags eintreten würde, sinkt die Wertschöpfung im Antriebsstrang bis zum Jahr 2035 um 87 bis 90 Milliarden Euro. Das entspricht einem Minus von 34-36% gegenüber dem Jahr 2025. Der Personalbedarf reduziert sich um rund 660.000 Stellen. Im Jahr 2040 bedeutet das einen Wertschöpfungsverlust in Höhe von ca. 95 Milliarden Euro, ein Minus von 726.000 Stellen. Eine linear abfallende Tendenz zeigen ebenso die Szenarien 3 und 4, die jedoch von geringeren Wertschöpfungsverlusten bis 2040 geprägt sind. In Basisszenario 4 fällt der Verlust mit minus 45 Milliarden Euro oder 18% im Jahr 2035 deutlich geringer aus. Im Basisszenario 3 sind zwar im Jahr 2035 ebenfalls erhebliche Verluste in Höhe von 71 Milliarden Euro, einem Minus von 28% zu verzeichnen, aber der Rückgang von Wertschöpfung und Beschäftigung verläuft ebenso wie bei Szenario 4 deutlich langsamer.
Das sind beeindruckende Werte. Bis 2035 entfallen also 660.000 Stellen. Bis 2040 726.000 Stellen. Und die Verluste in Europa entstehen zur einen Hälfte durch Regulierung und zur anderen Hälfte, weil Europa als Absatzmarkt schrumpft. Von 24 auf 18%. Ungefähr ein Sechstel des Absatzes fällt weg. Das darf man nicht verwundern, wird doch in ganz Europa eine intensive Politik gegen das Auto verfolgt. Und an diesem Szenario ändert sich grundsätzlich nichts, egal ob wir nur Verbrenner aushaben oder nicht.
Ursache für die großen Verluste an Wertschöpfung im Bereich des Verbrennungsmotors sind insbesondere Skaleneffekte und Mindestnachfragebedingungen. Mit dem Rückgang der Nachfrage nach Komponenten des Verbrennungsmotors gehen Skaleneffekte in Europa verloren und Produktionskapazitäten werden verlagert oder abgebaut. Verbleibende globale Wertschöpfungsketten im Bereich des Verbrennungsmotors werden zunehmend von anderen Regionen, insbesondere Asien und teilweise Nordamerika, übernommen. Mit Blick auf den elektrischen Antrieb inklusive Batterie ist hervorzuheben, dass der aktuelle Vorschlag der EU-Kommission, Basisszenario 2, gemäß den Berechnungen nicht zu einer höheren Wertschöpfung im Vergleich zu anderen Szenarien führen würde. Allerdings sinkt bei einer modelltheoretischen Entwicklung des Marktes in Europa wie in Asien und Nordamerika, Basisszenario 4, aber auch bei Annahme einer Gesetzgebung mit Technologieoffenheit, Basisszenario 3, der Anteil Europas am Absatz von BEV in den betrachteten Regionen Asien und Nordamerika insgesamt stärker ab als in Basisszenario 1 und 2, was eine langfristige Schwächung der Wettbewerbsposition bewirken würde. Gleichzeitig verdeutlicht der Szenarienvergleich, dass der regulatorische Pfad des Basisszenarios 2 keine hinreichende industrielle Wertschöpfungsdynamik generiert, um einen komparativen Vorteil für die europäische Wertschöpfung im Bereich elektrischer Antriebe zu begründen.
Im Szenario 2, also dem aktuellen Kommissionsvorschlag, gehen aus dem Verbrenner 113 Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren und aus dem Elektroantrieb entstehen nur 18 Milliarden Euro neu. Also nur ein Sechstel. Die Zellfabriken, die die Bundesregierung mit Milliarden subventioniert hat, die Chipwerke in Magdeburg und Dresden, die Batterieaufbereiter, sie alle werden die wegfallende Wertschöpfung nicht ersetzen. Nicht mal annähernd.
Der aktuelle Vorschlag der EU-Kommission, die Reduktion des CO2-Ausstoßes von Neuzulassungen auf 90% zu ändern, reicht nach den vorliegenden Untersuchungen nicht aus, um den Verlust an Wertschöpfung und Beschäftigung in der Herstellung von Antriebssträngen in Europas Automobilindustrie nachhaltig zu verhindern. Vielmehr weist es darauf hin, dass unabhängig von der regulatorischen Ausprägung mit einer Abwanderung von Wertschöpfung und Beschäftigung aufgrund Europas Positionierung im globalen Wettbewerb zu rechnen und dem unabhängig der Antriebsdiskussion zu begegnen ist.
Das ist der eigentliche Skandal der Studie. Die deutsche und die europäische Debatte hat sich seit Jahren an einer Frage abgearbeitet, nämlich der Frage nach dem Verbrennerverbot. Die Fraunhofer-Studie sagt, diese Frage entscheidet letztlich fast nichts.
Auf Grundlage der beim aktuellen Vorschlag der EU-Kommission Basisszenario 2 festgestellten Entwicklungen ergeben die Berechnungen bis zum Jahr 2040 für Deutschland einen Wertschöpfungsverlust in Höhe von rund 54 Milliarden Euro gegenüber dem Jahr 2025, minus 64%, was insbesondere auf Verluste bei Zulieferern für den Verbrennungsmotor sowie auf die gegebenen Standortbedingungen zurückzuführen ist. Der größere Teil davon entfällt auf die Zulieferer, ein Minus von 80%.
4 von 5 Euro Wertschöpfung, die die deutsche Zulieferindustrie heute erwirtschaftet, sollen demnach bis 2040 verschwinden. Das sind wichtige Namen. Bosch, Continental, ZF, Schaeffler, Mahle. Diese Unternehmen stehen für unsere ehemalige Weltklasseindustrie, für die Position Deutschlands in der Welt. Und was wir hier erleben, ist keine Krise mehr. Es ist der Rückbau, der Abbau, die Stilllegung eines ganzen Wirtschaftszweigs.
Der in Ungarn ersichtliche Zuwachs an Wertschöpfung in Höhe von über 18 Milliarden Euro plus 83% lässt sich aufgrund der beobachtbaren Verlagerungen aus Deutschland und weiteren EU-Ländern aufgrund der attraktiven Standortbedingungen vor Ort schlüssig erklären.
Deutschland minus 54 Milliarden. Ungarn plus 18 Milliarden. Frankreich minus 17 Milliarden. Italien minus 13 Milliarden. Tschechien plus 4,5 Milliarden. Das ist die europäische Neuvermessung der Wertschöpfungsgeografie, aber trotz der Gewinne in Ungarn und Tschechien natürlich für den ganzen Kontinent letztlich ein Desaster. Was könnte man tun? Tja, gerade wir in Deutschland müssten dringend die Standortrahmenbedingungen verbessern. Die Studie sagt klar, wo die größten Hebel wären.
Als weiteren Stellhebel mit dem Modell noch größerer Wirkung hat die Studie der Verbesserung von Standortbedingungen, beispielsweise wettbewerbsfähige Energiekosten und einen Abbau der Bürokratie, beispielsweise deutliche Reduktion nicht wertschöpfender Verwaltungsaufgaben, identifiziert und quantitativ untersucht. Gelingt es hier, günstiger, schlanker und effizienter zu werden, kann dies gemäß den Modellrechnungen sogar zu einer Erhöhung der Wertschöpfung und Beschäftigung in der Herstellung von Antriebssträngen führen. Quantitativ betrachtet könnte dabei bis zum Jahr 2030 eine Steigerung der Wertschöpfung um rund 90 Milliarden Euro und bis zum Jahr 2035 eine Steigerung der Wertschöpfung um rund 200 Milliarden Euro erreicht werden.
Das sind beeindruckende Zahlen. Mit besseren Rahmenbedingungen könnten wir zwischen 90 und 200 Milliarden Euro an Wertschöpfung am Standort in Deutschland erhalten. Allein dadurch, dass wir entsprechende Reformen machen, sprich wettbewerbsfähige Energiekosten und Abbau der Bürokratie, Senkung der Lohnnebenkosten. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, den Niedergang zwar nicht aufzuhalten, doch abzumindern. Und das soll natürlich passieren. Problem an der ganzen Sache ist, die Regierung macht das nicht. Aber die Gewerkschaften, die ziehen auch nicht mit. So sagt die IG Metall in einer Pressemitteilung, ach was, die Studie ist nichts anderes als Panikmacher.
Die Studie selbst zeigt, wo der größte Hebel liegt und es ist nicht die Flottenregulierung. Bessere Standortbedingungen wirken nach den Modellrechnungen stärker als alle Unterschiede zwischen den untersuchten Regulierungsszenarien. Bis zu 90 Milliarden Euro zusätzliche Wertschöpfung bis 2030 und bis zu 200 Milliarden Euro bis 2035 wären demnach möglich bei deutlich steigender Beschäftigung.
Was mich zur Frage führt, warum eigentlich die Gewerkschaften so gegen Reformen sind. Die sagen ja auch, es gäbe Möglichkeiten, die Beschäftigung zu erhalten mit besseren Rahmenbedingungen. Doch die IG Metall, der DGB, sie alle sperren sich gegen jede Art von Maßnahme, die dazu dienen würde, den Standort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Die Forderungen von Fraunhofer sind nicht überraschend. Sie sehen den Schlüssel in einer Kombination aus einer technologieoffenen Regulierung, was mehr Zeit für Anpassung gibt, aber eben das Problem nicht löst, wie wir gesehen haben. In wettbewerbsfähigen Standortbedingungen, zu aller Vorderst Energiekosten, Bürokratie und Genehmigungen, aber auch Arbeitskosten. In verlässlichen Rahmenbedingungen, die Investitionssicherheit geben und im koordinierten Aufbau von Lieferketten, zum Beispiel auch für erneuerbare Kraftstoffe. Das Ganze könnte man anpacken, ist aber nicht in Sicht. Und ich finde, statt als Gewerkschaften Studien zu kritisieren und dann zuzugeben, dass Standortbedingungen helfen könnten, sollten die Gewerkschaften sich an die Spitze einer Reformbewegung setzen. Es ist heute das erste Mal, dass wir uns mit der Zukunft der Automobilindustrie beschäftigen. Bereits im März 2022 habe ich in Folge 128 mit Henning Rennert von der Unternehmensberatung Strategy End gesprochen. Er hat damals von dem Hintergrund des Angriffs auf die Ukraine und dem Thema hohe Energiekosten eine Studie vorgestellt, die analysiert hat, inwiefern der Strukturbruch vom Verbrenner hin zur Elektromobilität Arbeitsplätze in Europa und in Deutschland gefährdet. Schon damals waren die Zahlen besorgniserregend. Ich habe mir gedacht, es lohnt sich, nochmal dieses Gespräch in Erinnerung zu rufen. Die Diagnose von Henning Rennert war präzise. Die Politik hat nicht gehandelt, weshalb man heute erkennen muss, dass leider selbst Herr Rennert vor 4 Jahren noch etwas zu optimistisch war. Deshalb, wenn Sie das Gespräch jetzt hören, achten Sie auf 2 Dinge. Zum einen mal auf das Timing. Er hat schon damals gesagt, der wirkliche Bruch kommt nach dem Jahr 2030. Radikal. Ich denke, mittlerweile müssen wir sagen, wir befinden uns bereits jetzt in dieser Phase. Und zweitens hat er gesagt, sein rheinländischer Berufsoptimismus würde dafür sprechen, dass die deutsche Zulieferindustrie den Umbruch schafft. Ich denke, Stand heute muss man deutlich skeptischer sein. Gegeben die Rahmenbedingungen und gegeben die mangelnde Bereitschaft der Gewerkschaften mitzuwirken, müssen wir davon ausgehen, dass es durchaus noch zu weitaus größeren Schäden kommt. Siehe Studie von Fraunhofer.
Dass gute unternehmerische Entscheidungen aus dem Bauch heraus eher selten sind, ist unbestritten. Sie brauchen schon eine solide Grundlage, aktuelle Zahlen zum Beispiel und Transparenz über die Liquidität natürlich und einen klaren Überblick darüber, welche Rechnungen offen sind, was reinkommt und was hinausgeht. Klingt selbstverständlich, ist es aber in vielen Unternehmen nicht, denn die entscheidenden Informationen stecken häufig noch immer in Papierstapeln, in E-Mail-Anhängen oder sind über verschiedene Systeme verteilt. Und genau dann, wenn man sie braucht, sind sie nicht verfügbar. Aus Steuerung wird dann schnell Schätzung und aus Planung wird Bauchgefühl. An diesem Punkt kommt Lexware Office ins Spiel. Rechnungen, Buchhaltung und Banking werden an einem Ort zusammengeführt, alles automatisiert, übersichtlich und einfach zu bedienen. Damit haben Verantwortliche in Unternehmen die Finanzen jederzeit im Blick. Offene Posten, Zahlungsströme, Buchhaltung und Liquidität. Das ist keine Nebensache, es ist die Grundlage für bessere Unternehmensentscheidungen auf Basis von Zahlen, nicht auf Basis von Gefühl. Wenn Sie auch bessere Entscheidungen treffen wollen, probieren Sie Lexware Office einfach aus. Über den Link go.lexware.de/bto erhalten Sie 50% Rabatt auf die ersten 3 Monate Lexware Office. Mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes.
Bevor wir zu einem Gespräch mit Henning Rennert kommen, noch kurz dieser Hinweis des Handelsblatts. Zurzeit gibt es ein Sommer-Special. Sie erhalten jetzt 6 Wochen für nur 1 Euro vollen Zugriff auf alle digitalen Inhalte. Sichern Sie sich dieses besondere Angebot unter handelsblatt.com/sommer26. Mehr Informationen finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Henning Rennert.
Henning Rennert berät Führungskräfte der Automobilindustrie für Strategy End, den Strategieberatungsbereich von PwC. Er ist Partner bei Strategy End Deutschland mit Sitz in Düsseldorf. Als Mitglied der Automotive Praxisgruppe verfügt er über umfassende Erfahrung in der gesamten Branche, sowohl bei OEMs als auch bei Zulieferern und ist insbesondere an der Schnittstelle zwischen Automobilherstellern und Zulieferern tätig. Bevor er 2007 zu Strategy End kam, war er 12 Jahre lang in der globalen Automobilzulieferindustrie tätig. Er absolvierte sein Studium des Wirtschaftsingenieurswesens an der Technischen Universität Berlin.
Sehr geehrter Herr Rennert, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank, Herr Stelter. Das freut mich ebenfalls.
Herr Rennert, Sie haben mit Ihren Kollegen eine Studie gemacht zum Thema Zukunft der Automobilzuliefererindustrie, sage ich jetzt mal meinen flapsigen Worten, in Europa, vor dem Hintergrund des Wandels Richtung Elektromobilität. Vielleicht können wir mal am Anfang kurz technisch klären, was bedeutet das eigentlich für die Zulieferer, wenn wir in Zukunft Elektroauto fahren statt normale Verbrennungsmotoren, Autos?
Na gut, es bedeutet eigentlich 2 Dinge. Das eine ist, dass wir lokal emissionsfrei fahren. Großer Vorteil für die Innenstädte. Das zweite Thema ist, dass eine ganze Menge Komponenten und Bauteile in den Fahrzeugen wegfallen. Andere neue kommen hinzu. Neue Geschäftsmodelle entwickeln sich. Wegfällt ganz offensichtlich der klassische Verbrennungsmotor, das ganze Tanksystem, das ganze Getriebe und auch einiges in Bezug auf Heizung und Klimatisierung des Fahrzeugs. Neu hinzukommt ganz sicherlich die Batterie mit einer sehr, sehr großen Wertschöpfung. Dann ein ganz dicker Kabelstrang in der Mitte des Fahrzeugs, ein schrecklich schweres Ding. Dann natürlich der elektrische Motor, der viel, viel weniger Komponenten haben wird als ein heutiger Verbrennungsmotor. Dann kommt ein ganz, ganz kleines Getriebe hinzu, viel weniger komplex als heutige Getriebe. Und dann kommt eine sehr aufwendige Klimatisierung oder Thermomanagement, wie der Ingenieur sagt, kommt hinzu. Zusätzlich, nicht zu vergessen, und das war nicht Teil unserer Studie, kommt natürlich sehr viel Software, Chips, Halbleiter, also Dinge kommen hinzu, die sicherlich positiv auch auf die Wirtschaft wirken.
Gut, das ist natürlich zu einem positiv. Wir haben natürlich ein ganz anderes Auto, also quasi so eine Art iPhone auf Rädern, wenn ich ihn so zuhöre. Die Frage ist natürlich, Das ist ja so als Zielbild ein schönes Bild, aber wir haben ja heute eine bestehende Industrie. Wir haben heute eine sehr wichtige Industrie. Die Automobilindustrie in Deutschland ist sehr wichtig. Sie haben auch sehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Und Sie haben sich jetzt die Zulieferer angeschaut. Also Sie haben sich nicht angeschaut die BMWs und VWs dieser Welt, sondern Sie haben sich diejenigen angeschaut, die die beliefern, also mit den Getriebeteilen und Ähnlichem. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, würde ich sagen, na gut, da gibt es eine große Chance offensichtlich, aber es gibt da auch ein Risiko. Ich meine, wenn Sie jetzt auf den Sektor blicken, was hat Ihre Studie ergeben, was dieser Wandel bedeutet für den Sektor?
Ja, vielleicht zwei Dinge. Also das war tatsächlich eine ganz, ganz tolle Studie und ich glaube so ein bisschen unique of its kind, weil wir da sehr detailliert ein Marktmodell gebaut haben, was, so wie wir glauben, einen sehr guten Blick auf die Zukunft gegeben hat bis 2040. Und tatsächlich steht einiges auf dem Spiel. Um ein bisschen Zahlengerüst zu geben, 2,9 Millionen Arbeitsplätze und wie Sie eben sagten, in der Regel gut bezahlte Arbeitsplätze in Europa für Automobilhersteller und Zulieferer. Von diesen 2,9 Millionen sind knapp 1,7 bei den Zulieferern. Da sehen Sie, wie wichtig eigentlich diese Branche ist, über die man ja in den Zeitungen gar nicht ganz so viel liest. Und wir haben uns in unserer Studie 645.000 angeguckt, die tatsächlich mit Verbrennungsmotor und Getriebe sich beschäftigen.
Also die getroffen werden. Sie haben sich im Prinzip die angeschaut, die genau getroffen werden von dem Wandel.
Genau, genau.
Wollte ich gar nicht unterbrechen. Also im Prinzip haben Sie angeschaut, aber das Ergebnis war dann, Sie haben angeschaut und gesagt, okay, natürlich offensichtlich werdet ihr getroffen, oder? Ich meine, das ist jetzt relativ naheliegend, aber die Frage ist ja komplett, genau. Wie werden Sie getroffen und was, ich hätte nicht unterbrechen sollen, sorry, was soll man daraus schließen?
Nein, also, wie gesagt, wir haben in verschiedenen Szenarien, da können wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, ein Modell aufgebaut und das realistischste Szenario, wenn man sich heute die politische Arena anschaut, das ist das sogenannte Fit for 55-Programm der Europäischen Kommission. Und nach unserer Rechnung würde das einen Nettoverlust von 275.000 Arbeitsplätzen bis 2040 bedeuten. In Summe geht knapp 500.000 Arbeitsplätze verloren und etwa die Hälfte davon wird neu durch die Elektromobilität aufgebaut. Und an der Stelle sicherlich ganz wichtig, dass wir nur den Kernantriebsstrang uns angeguckt haben, wo die Kernveränderung stattfindet. Die ganzen Themen wie Software und Halbleiter, das ist sozusagen ein zweites Layer, wo Arbeitsplätze nach unserer Vermutung entstehen werden, die wir aber in der Studie nicht untersucht haben.
Na, vor allem ist auch die Frage, wo die entstehen werden. Weil jetzt gehen wir mal hin, also der Verlust, Sie haben jetzt eine große Zahl genannt, ein Verlust an Arbeitsplätzen, bis wenn das Szenario jetzt sehr radikal ist. Sie haben ja drei Szenarien in Ihrer Studie drin. Ein Szenario ist, glaube ich, die offizielle Planung. Das andere Szenario, würde ich in meinen Worten sagen, ist, wir werden noch strikter und wir werden schneller. Also im Prinzip kein Elektroauto, also keine Verbrennungsmotor mehr ab 2030, wenn ich es richtig verstanden habe. Und genau, das dritte Szenario wäre ein Szenario, wo wir ein bisschen von der Klimaambition weglassen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Szenario, was nicht realistisch ist. Ich meine, nehmen wir mal das Radikalszenario, was ja auch politisch gefordert wird, Verbrennungsmotoren, Schluss 2030, dann würden wahrscheinlich doch ein Großteil dieser Arbeitsplätze, die Sie genannt haben, sehr zeitnah wegfallen.
Ja, und das ist tatsächlich, das ist die wirkliche Schwierigkeit. Das ist schön, dass Sie mir diese Frage stellen, dass wir im Moment, und das macht die politische Diskussion so schwierig, im Moment passiert noch gar nicht so viel, weil diese Transition geht noch langsam. Und die beschleunigt sich in den nächsten Jahren. Und nach unserem Modell wird eigentlich der wirkliche große Wechsel bei den Arbeitsplätzen, wo ja auch neue Qualifikationen erfordert werden, wird erst nach 2030 stattfinden. Und zwar sehr radikal. Das heißt, es geht erst noch ein bisschen hoch und dann geht es sehr stark runter bei den Verbrennungsmotorbauteilen. Und gleichzeitig werden die neuen Arbeitsplätze nur mit halber Geschwindigkeit aufgebaut, weil eben gar nicht so viel Arbeit benötigt wird in den neuen Antriebssträngen. Und das macht es noch ein bisschen schwierig und das macht auch, glaube ich, die politische Diskussion aktuell schwierig.
Also mal in meinen Worten, wir haben also einen Ist-Zustand, nehmen wir mal ganz simpel, einen Ist-Zustand ohne Elektrofahrzeuge, dann haben wir unsere vorhandene Struktur. Jetzt setzt der Wandel ein, dann sagt Ihr Modell, wir haben im Prinzip eine parallele Struktur. Wir bauen Kapazitäten auf für Elektrofahrzeuge und bauen die Kapazitäten für die Verbrennungsmotoren noch nicht so schnell ab. Darum kommt es zu einem Anstieg. Und von diesem Anstieg aus geht es dann bergab, weil einfach die Verbrennungsmotoren Zulieferer immer, der Anteil wird immer runtergehen, bis bei null ist irgendwann oder ein bisschen wenig noch, um welche Ersatzteile zu produzieren. Und gleichzeitig wächst Elektro weiter an, aber Elektro hat strukturell weniger Arbeitsplätze. Das heißt, am Ende sind wir bei einer neuen Industrie mit weniger Arbeitsplätzen. Das ist im Prinzip so das, was passiert. Also erst nach oben wegen Doppelstruktur und danach strukturell ein Rückgang.
Genau.
So, jetzt haben Sie in Ihrer Studie drin, sagen Sie aber, naja, okay, Arbeitsplätze ist die eine Sache, die andere Frage, die Sie aufwerfen, ist die Wertschöpfung, also wie viel Geld da verdient wird. Und da fand ich interessant, dass Sie im Prinzip ja dann so roughly sagen, am Ende haben wir genauso viel Wertschöpfung wie heute, so ungefähr. Und das war meine Frage so ein bisschen an Sie, liegt das daran, dass jetzt im Prinzip sich in dem Szenario auch die Arbeitsteilung zwischen OEM und Zulieferer verändert? Ist der Kuchen quasi gesamthaft stabil und wir reden über eine andere Aufteilung? Oder ist der Gesamtkuchen auch kleiner, weil wir Elektromobilität auf allen Wertschöpfungsstufen zu weniger Arbeitskraftbedarf führt?
Ja, das Letzte ist richtig, Herr Stelter. Der Gesamtkuchen wird, was die Beschäftigung anbetrifft, ein bisschen kleiner. Was die Wertschöpfung anbetrifft, wird er größer, und zwar deutlich größer. Was wir hier gemacht haben, das ist, dass wir gesagt haben, die aktuelle Arbeitsteilung zwischen Automobilhersteller und der Zulieferpyramide, also Tier 1, Tier 2 bis Tier N runter, das bleibt konstant. Weil das wäre sehr viel Spekulation gewesen, wenn man das modelliert hätte, weil jeder Automobilhersteller hat eine unterschiedliche Strategie. Die Strategien, das liest man ja jeden Tag in den Zeitungen, die ändert sich auch. Da ist sozusagen die Zukunft, die Industriestruktur hat sich noch nicht gefunden. Und wir haben die Entscheidung relativ früh getroffen, haben gesagt, das sozusagen lassen wir in unserer Studie außen vor, weil es zu einer Verfälschung führt und zu sehr vielen Hypothesen führen würde. Ich bin eigentlich bei Ihnen, man liest ja in diesen Tagen sehr, sehr viel in den Zeitungen drüber. Aber wie sich das gesamthaft auswirkt, ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre warten, um da wirklich ein gutes Bild zu haben.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Okay, kommen wir mal zurück zur Wertschöpfung, die Sie jetzt betrachtet haben. Weil Sie haben ja sehr schön ausgeführt, dass Sie gesagt haben, okay, was wegfällt, haben verstanden. Und Sie haben gesagt, was vor allem Neues hinzukommt. Ein kleines Getriebe, haben Sie gesagt. Kleines Getriebe klingt für mich jetzt nicht so wahnsinnig viel Wertschöpfung. Aber wahrscheinlich sind die zwei hauptwichtigsten Komponenten Elektromotor und die Batterie.
Ja, vor allen Dingen die Batterie an vorderster Front.
So, und die Batterie ist an vorderster Front. Und Sie haben natürlich dann gesagt, okay, aufgrund der Tatsache, dass für Batterie so wichtig wird, steigt die Wertschöpfung. Jetzt ist natürlich meine erste Frage ist, wenn wir uns jetzt mal die Rohstoffe anschauen, die für eine Batterie gebraucht werden, ist es dann eigentlich realistisch, dass die Batteriefertigung in Zukunft in Europa stattfindet? Man könnte ja auch sagen, es gibt da Rohstoffe und wenn China die jetzt nicht exportiert beispielsweise, dann werden alle zukünftigen Batterien aus China kommen und nicht in Europa gefertigt werden. Ist es ein Thema oder sagen Sie, nö, ist es eigentlich lösbar?
Ja, das ist ganz sicherlich ein Thema und das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, Herr Stelter. Ich bin eigentlich vielleicht als rheinländischer Berufsoptimist, wenn ich das sagen darf, sehr, sehr zuversichtlich, was unsere europäische Industrie anbetrifft. Auf der einen Seite investieren ja im Moment die großen Unternehmen, sei es die Automobilhersteller, sei es die Batteriehersteller, aber auch die Rohstoffhersteller. Ich denke da beispielsweise an BASF, die große Investitionen angekündigt haben, sozusagen in die Wertschöpfungskette hinein. Ich bin mir sehr sicher, dass wir dort noch viele, viele positive Nachrichten lesen werden. Und auf der anderen Seite bin ich dabei, wir brauchen diese positiven Nachrichten auch, denn sonst besteht große Gefahr, dass wesentliche Teile der Wertschöpfung eben nicht mehr bei uns passieren und nur noch die Batteriemontage bei uns stattfindet, sozusagen der letzte Schritt, bevor es ins Auto reinkommt. Und dann wäre das ein Spiel, wo wir deutlich mehr Arbeitsplätze verlieren würden. Aber wenn ich im Moment, und wir machen das, wir beobachten das sehr, sehr genau. Wenn wir im Moment uns anschauen, welche Ankündigungen die großen Unternehmen machen, dann sind wir eigentlich positiver Dinge gestimmt.
Gut, also Sie sagen, okay, wir müssen jetzt, ich finde es gut, dass Sie positiv sind, weil ich habe ja den Ruf in meinem Podcast immer so negativ zu sein, so freue ich mich ausgesprochen, einen positiven Gast heute zu haben
im Podcast. Da werden Sie es ganz schwer mit mir haben, Herr Stelter.
Ja, das ist ja super, ich will doch keine schlechte Laune betreiben, aber okay, ich habe verstanden, Rohstoffe sagen, das ist ein Thema, aber wir müssen nicht aufgeben. Ich meine, eine andere wichtige Frage, zumindest habe ich mal gelesen, ist ja bei der Batterieherstellung, ist ja der Energiebedarf. Und wenn ich es verstanden habe, sind Energien sehr wichtig und ich habe ein ganz interessantes Chart gesehen in ihrer Studie, das muss ich auch mal ganz kurz noch mal blättern, weil Sie haben natürlich da ganz viele Sachen vorgerechnet. Da haben Sie eine Darstellung gehabt im Prinzip, was eigentlich für Investitionsentscheidungen relevant ist. Zumindest habe ich so verstanden. Und da haben Sie gesagt, okay, für Investitionsentscheidungen, wenn man sozusagen als Zulieferer sagt, ich möchte in den neuen Markt hineingehen, da haben Sie gesagt, okay, ist eine wichtige Investitionsentscheidung ist natürlich, wie viele Elektroautos werden verkauft in der Gegend, habe ich verstanden.
Ja, genau.
Das zweite ist...
Produziert.
Wie viel werden produziert, ja. Aber ich würde wahrscheinlich die Vermutung machen, dass in Zukunft, wenn ich jetzt Automobilhersteller bin, vielleicht können wir das auch noch kurz einschieben, wenn ich Automobilhersteller bin und jetzt sowieso alles durcheinander kommt, ich quasi meine bestehenden Standorte sowieso alle schließen muss, weil ich neue mache, ich pointiere es mal ein bisschen, dann kann ich mir die Weltkarte ja auch anschauen und kann sagen, baue ich noch zu viel in Deutschland oder baue ich nicht näher an den Absatzmärkten? Baue ich mehr in China, baue ich mehr in den USA, baue ich mehr woanders, aber nicht mehr so viel in Deutschland? Das muss man ja auch, diese Entscheidung gibt es ja auch noch, aber da will ich jetzt mit Ihnen, außer Sie sagen jetzt, da können Sie mit mir mitspekulieren und rheinisch frohnaturmäßig sagen, Deutschland ist ein guter Standort. Was ich eigentlich raus wollte, ist, Sie sagen im Prinzip, wie groß ist die Produktion, die da stattfindet, was ist der Automatisierungsgrad, wie viele Leute habe ich, die gut ausgebildet sind, da stehen wir sicherlich gut da. Aber Sie sagen, 20% ist variable Kosten, Energie, Personal und CO2-Footprint, was ich mal so lese wie CO2-Kosten. So. Und da ist doch die Frage immer, kann man dann eigentlich vor dem Hintergrund dessen, was in der EU geplant wird, kann man dann wirklich mit dem Energieeinsatz in der EU Batterien dauerhaft noch herstellen?
Ja, also vielleicht nochmal ein bisschen abstrahiert. Was die wesentlichen Treiber sind für die Zukunft der Batterieherstellung in Europa, dann spielt eine ganz wesentliche Rolle die Nähe zu den Produktionswerken. Und es stehen eben sehr viele Produktionswerke in Westeuropa, also Deutschland, in Frankreich, sicherlich auch in der Tschechischen Republik, Ungarn, aber insbesondere auf der Iberischen Halbinsel, wo die großen Produktionsstätten für die Kraftfahrzeuge sind. Und es macht sehr viel Sinn, die Batteriemontage und die Batteriewertschöpfung sehr nah an die Produktionsstätten der Fahrzeuge zu bringen, weil Batterien sind ja sehr, sehr schwer und brennen sehr schnell. Deswegen ist man versucht, möglichst kurze Distanzen zu haben. Und dann ist sozusagen die zweite Optimierungsvariable ist, neben Arbeitskräften, wie Sie das eben richtigerweise gesagt haben, wie sind denn Energiepreise, CO2-Footprint, was natürlich für die Vermarktung der Fahrzeuge in Zukunft und auch als kaufentscheidendes Kriterium für die Endkunden immer wichtiger wird, der CO2-Footprint, wie ist der denn? Und da haben natürlich diejenigen Länder, die keinen Kohlestrom haben, sondern grünen Strom haben, haben natürlich einen großen Vorteil. Aber natürlich immer unter dem ökonomischen Primat, dass natürlich die Strompreise gering sein müssen. Und was wir da sozusagen in der Studie gemacht haben, das ist eine Prognose gewagt auf Basis der Daten von vom Europäischen Statistikamt, von der Agentur für Energie, und haben eine Prognose gewagt bis 2040, wie entwickeln sich die Energiepreise. Und das ist ein wesentlicher Treiber für tatsächlich einen, ich nenne das mal Trek nach Westen, was die Batterieproduktion anbetrifft, Frankreich, Spanien als die großen Gewinner. Aber auch in Deutschland wird einiges an Infrastruktur aufgebaut. Und osteuropäische Länder mit einem weniger guten CO2-Footprint, weil mehr Kohlestrom, haben da eher das Nachsehen.
Jetzt haben Sie ja doch mir die Gelegenheit gegeben, doch noch mal ein bisschen versuchen, pessimistisch zu sein, weil Ihre Studie ist, wenn ich sie jetzt mal aus deutscher Brille anschaue, hat sie ja durchaus einen pessimistischen Touch, weil die Arbeitsplätze in Deutschland nach der ganzen Transformation deutlich weniger sein werden. Und Sie haben es gerade eben schon gesagt, der große Gewinner, so habe ich das zumindest verstanden, ist Frankreich. Ich meine, Frankreich, schauen wir uns das mal an, also in Frankreich hat heute eine Wertschöpfung von 3,8 Milliarden Euro in diesem Bereich und wird nach ihrer Rechnung sich vervierfachen auf über 15 Milliarden. Und die Beschäftigung wird in Frankreich sogar leicht steigen, während in Deutschland im Gegensatz dazu, jetzt muss ich mal kurz hier gucken, was ich hier ausgesucht habe, in Deutschland würde nach ihren Zahlen die Beschäftigung sich ungefähr, also eigentlich mehr als halbieren, von 150.000 auf unter 70.000. Und die Wertschöpfung bliebe verglichen mit heute ja ungefähr auf dem heutigen Niveau und Spanien, wie gesagt, auch positiv. Also, wenn ich Ihre Studie mir angeschaut, dachte ich mir, okay, Deutschland verliert. Okay, es ist wenig tröstlich, dass natürlich Italien noch mehr verliert als Deutschland. Aber Frankreich und Spanien als die großen Gewinner. Ist das der Strompreisfaktor alleine oder noch andere Faktoren?
Lassen Sie mich vielleicht von einer etwas anderen Perspektive drauf schauen. Und Sie glauben es nicht, das ist wieder eine ganz positive Perspektive. Mir ist ehrlich gesagt nicht bange für die deutsche Zulieferindustrie. Und zwar eine Variable, die wir nicht betrachtet haben, weil man sie faktisch nicht betrachten kann, das ist das Thema Innovation. Wo ich als Ingenieur unglaublich fest dran glaube, dann ist the power of innovation. Und das ist ja sozusagen ceteris paribus als konstant hier betrachtet worden in der Studie. Wenn ich mir aber anschaue, wie gut sich nicht alle, vielleicht auch zu wenige, aber doch die meisten großen Automobilzulieferanten aufgestellt haben für die Zukunft, was Portfoliodiversifizierung anbetrifft, was Internationalisierung anbetrifft. Wir müssen uns vorstellen, dass die großen Zulieferer gerade noch 35% ihres Geschäftes in Europa machen, den Rest in anderen Geografien. Und von diesen 35% ist es vielleicht die Hälfte bis zwei Drittel noch in Deutschland mit den deutschen Herstellern. Und der Rest ist eben International Business. Und wenn wir da jetzt sagen, naja, wenn wir weiter so innovativ sind als Branche, wie wir das die letzten insbesondere 20 Jahre geschafft haben, wenn wir weiterhin mit so großen Entwicklungskostenquoten unser Geschäft betreiben, und ich möchte da nur eine Zahl nennen, der Durchschnitt der weltweiten Top 100 Zulieferer haben eine Entwicklungskostenquote von 2,9% und die Deutschen von 5,8%. Das heißt, wir investieren relativ das Doppelte in unsere Zukunft. Und das sind sehr viele Investitionen in Elektromobilität, teilweise auch in Batterietechnologie. Das könnte durchaus noch ein bisschen mehr sein. Und das ist ein bisschen Appell an unsere oder an meine eigene Branche. Dann ist mir sozusagen für die Zukunft das internationale Geschäft, was ja auch strahlt in hochbezahlte Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung in Deutschland, ist mir nicht bange.
Aber
Sie haben natürlich trotzdem recht, wenn ich das sagen darf, dass netto in Deutschland Arbeitsplätze, insbesondere in der Produktion, verloren gehen werden.
Ja, und vor allem, wenn ich Ihnen zuhöre, Sie sind ja sehr optimistisch bezüglich der Firmen, weil Sie sagen, die Firmen haben eine hohe Innovationskraft. Es ist aber nicht unbedingt der Standort, weil ich kann in Deutschland manchmal noch gut entwickeln, sagen wir jetzt mal, weil ich diese gute Forschungsmöglichkeiten habe und weil ich viel Geld in die Forschung entnehme. Aber ich produziere woanders. Ich produziere zunehmend woanders. Und ich war auch mal Berater und ich habe mal vor langer, langer Zeit, hat mir irgendwann mal jemand erzählt, dass es eine gewisse Tendenz gibt, dass die Forschung der Produktion folgt. Weil es eine Logik gibt, dass die Produktion nicht so weit weg sitzt von der Forschung. Ich weiß nicht, ob das noch gilt. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen sage, das kann ich jetzt machen, das machen Sie nicht, weil Sie sind Unternehmensberater und Sie wollen es ja nicht wirklich politisch äußern, sollen Sie auch gar nicht. Aber eigentlich wäre da für mich die Frage so, ich schaue mir das an. Okay, die Politik möchte den Umbau haben Richtung Elektromobilität. Das können wir drüber sprechen, ob es vernünftiger wäre, so unter Umständen etwas langsamer zu machen. Aber das ist eigentlich, die Würfel sind gefallen, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Dann lernen wir daraus, okay, wichtiger Standortfaktor. Also wir sehen einfach, es gibt einen riesen Umschwung in der Branche. Die Branche ist eine sehr attraktive Branche für uns als Arbeitsstandort, weil sie hochbezahlte Arbeitsplätze bietet und wir werden verlieren. Alle verlieren, aber andere Länder wie Spanien, Frankreich schaffen es sogar zu profitieren aufgrund von billigerer Energie. So, dann ist für mich die Frage eigentlich, jetzt sagen Sie, okay, es muss nicht so schief gehen, weil wir können mit Innovationen vorankommen. Kann sein, da würde ich sagen, okay, eine erste Schlussfolgerung wäre, wir müssen viel mehr tun, um die Forschung und Entwicklung in Deutschland mehr zu fördern. Haben Sie jetzt Umbau, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, der Staat soll doch überlegen, wie er da mehr Anreize setzt. Die andere Frage wäre natürlich schon, welche Standortbedingungen bräuchten wir denn, damit wir in Zukunft auch als Produktionsstandort dann eine Rolle spielen? Und da sagen Sie mir, ich sage das, was ich gehört habe, sagen Sie mir, wir brauchen Zugang zu einer stabilen, günstigen, grünen Energieversorgung.
Genau, Quadratur des Kreises, aber genau das ist das.
Aber dann würden Sie sagen, mal so, wenn wir gerade Taxonomie-Diskussionen haben, im Prinzip ist in Ihrem Modell natürlich logischerweise französischer Atomstrom ist ja dann eben CO2-frei und deshalb entsprechend vorteilhaft.
Es ist sehr zugespitzt formuliert, aber Sie haben recht, Herr Stelter.
Sie können also mir sagen, Herr Stelter, das wird zu blöd, das schneiden wir jetzt raus. Sie nehmen wir mal an, Sie haben jetzt den Zulieferer XY aus dieser Branche. Das haben Sie ganz konkret, der ruft Sie jetzt an und sagt, ich habe das Gespräch gehört, wir müssen ja mal reden, weil ich verstehe das, ich investiere auch viel in Forschung und so weiter, aber how do I survive? Was ist das Programm, mit dem er überlebt?
Innovationsprogramm, Schritt 1, an aller vorderster Front. Schritt 2, sicherlich auch, wie das bei uns heißt, Footprint Strategy, den Produktionsfußabdruck optimieren entlang der innovativen Produkte.
Also weniger CO2 heißt das konkret.
Wenn Sie genau, das heißt weniger CO2. Und natürlich, je nach Produkten, die man produziert und je nachdem, wie energieintensiv das ist, geht das natürlich in die Länder, wo die Energiekosten entsprechend sind, selbstverständlich. Ökonomisches Rational. Und das Dritte ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und da haben wir bisher noch gar nicht so recht drüber gesprochen. Das ist sozusagen die Transformation in den Köpfen. Mir gefällt dieses Umparken in den Köpfen sehr gut. Weil was man schon feststellt, ist, dass in unserer Branche, und ich komme selbst im Ursprung aus der Verbrennungsmotorenindustrie, also wirklich Benzin im Blut, wenn Sie so wollen, das Umparken in den Köpfen, das dauert lange. Und ich glaube, das ist vordringlich, dass wir das rechtzeitig anstoßen, dass wir nicht zu sehr an den alten Zöpfen hängen und dass wir wirklich es schaffen, die Teams in der Entwicklung, in der Produktion, in allen arrondierenden Bereichen sozusagen in die Zukunft zu bringen, dass wir nicht zu lange an den alten Zöpfen hängen. Und das ist im Moment in unseren Projekten tatsächlich ein Schwerpunkt.
Wir halten fest, es ist ein fundamentaler Wandel. Der fundamentale Wandel ist auch eine Chance, aber wir müssen uns anders aufstellen, damit Deutschland auch wirklich oder noch besser aufstellen. Wir haben gute Trümpfe in der Hand. Sie haben die Forschung und Entwicklungsfähigkeit unserer Firmen betont. Aber wir haben eben auch ein paar Herausforderungen, die sollten angegangen werden, um auch in Zukunft in Deutschland entsprechend Wohlstand zu sichern. Das wäre meine Quintessenz daraus. Und ich würde mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Stelter.
Soweit mein Gespräch mit Henning Rennert. Was haben wir gelernt? Erstens, selbst für einen Fachmann, der Industrie seit Jahren berät, war die Wucht, mit der die europäische Industrie heute getroffen wird, 2022 noch nicht abzusehen. Wir waren gemeinsam alle zu optimistisch. Und das macht mir persönlich viel Sorge, weil ich sagen muss, es könnte ja sein, dass damit die Zukunft noch schlimmer wird, wenn wir jetzt nicht entsprechend handeln. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, das Verbrenner aus ist nicht das eigentliche Problem. Die deutsche Debatte hat sich in den letzten 2 Jahren an dieser Frage abgearbeitet, aber die Fraunhofer-Studie hat gezeigt, letztlich spielt es für die Industrie eine untergeordnete Rolle. Wir sind jetzt letztlich in einer Phase, wo vor allem der Wettbewerb aus China uns sehr zu schaffen macht. Der dritte Punkt ist klar. Die Standortfrage ist die entscheidende Frage. Wo die Wertschöpfung hinwandert, entscheidet nicht Brüssel. Es entscheiden Energiepreise, Steuerlast, Regulierungsdichte, Fachkräfteangebot, Verkehrs- und digitale Infrastruktur. Solange es Minister gibt in Baden-Württemberg, die sich daran stören, dass Mercedes statt in Baden-Württemberg in Ungarn produziert, müssen wir uns nicht wundern, wenn es im Standort Deutschland weiter bergab geht. Die Politik, das wissen wir, müsste dringend gegensteuern. Aber wir beschäftigen uns ja bekanntlich nicht mit den relevanten Themen, sondern diskutieren andere Sachen sehr intensiv. Soweit meine Überlegungen für die heutige Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wo es wieder eine neue Folge von BTO gibt. Bis dahin alles Gute, genießt den Sommer, Ihr Daniel Stelter.